Gib mir die richtigen Worte und gib mir den richtigen Ton. Worte, die deutlich für jeden von dir reden. Du hast genug davon. Amen. Ja, heute befassen wir uns mit dem Psalm 69, mit den Versen 1 bis 16. Dem Chorleiter. Nach der Melodie Lilien von David. Der Psalm 69 hat also dieselbe Melodie wie der Psalm 45, was mir zu denken gibt. So ist der Psalm 45 mit der Überschrift Ein Liebeslied versehen zur Königshochzeit. Und der Text des heutigen Psalmes klingt irgendwie wenig liebreizend. Rette mich, Gott, das Wasser steht schon am Hals. Ich versinke im strudelnden Moor und meine Füße verlieren den Grund. Ich bin in tiefes Wasser geraten, die Strömung reißt mich weg. Und vom Rufen bin ich erschöpft, meine Kehle ist wund und meine Augen sind matt vom Warten auf meinen Gott. Ich habe mehr Feinde als Haare auf dem Kopf und sie hassen mich ohne Grund. Die mich vernichten wollen, sind mächtig. Sie zwingen mich herauszugeben den Raub, den ich nie nahm. Du kennst meine Torheit, Gott, und meine Vergehen sind dir bekannt. Mein Herr, Jahwe, Allmächtiger, lass nicht zu, dass die auf dich hoffen und enttäuscht werden durch mich. Du, Gott Israels, lass nicht zu, dass die dich suchen, beschämt sind wegen mir. Weil ich dir gehöre, werde ich beschimpft. Schamröte bedeckt mein Gesicht, ein Fremder bin ich für meine Brüder geworden und ein Ausländer für meine Geschwister. Denn der Eifer um dein Haus ist wie ein Feuer in mir. Und wenn sie mich beschimpfen, trifft es mich tief. Als ich weinte und beim Fasten war, verhöhnten sie mich. Als ich Trauer trug, gossen sie ihren Spott über mich aus. Selbst im Rathaus schwatzten sie über mich, und im Wirtshaus bin ich der Spottgesang. Doch an dich, Jahwe, richte ich mein Gebet. Denn bei dir ist immer Gnadenzeit. Hilf mir, Gott, denn deine Güte ist groß. Erhöre mich, denn auf dich ist Verlass. Zieh mich aus dem Schlamm, lass mich nicht versinken. Rette mich vor meinen Hassern. Ziehe mich heraus aus tiefem Wasser, sonst spült die Strömung mich fort. Der Strudel zieht mich in die Tiefe und die Grube schließt sich über mir. Wow, das sind Emotionen, so mein erster Gedanke beim Lesen dieses Psalms. David ist in der Klemme. Er fühlte sich allein. Wer die Berichte zum Leben Davids in Erinnerung hat, der kann durchaus nachvollziehen, wenn er sich oft am Boden fühlte. Dass ihm das Wasser sprichwörtlich bis zum Hals stand. Er wurde von Gott zum König über Israel bestimmt. Als jüngster Sohn des Vaters Isai, eigentlich klein und schmächtig von Statur, dazu bestimmt, die Schafe auf dem Feld zu hüten. Und dennoch hat Gott ihn auserwählt. Dass der amtierende König Saul über die neue Konkurrenz nicht besonders begeistert war, das können wir sicher ganz gut nachvollziehen. Als David dann noch erfolgreich in den Schlachten gegen die Feinde war und immer mehr beim Volk beliebt war, ja sogar beim Volk höher erachtet war als der König selbst, da trachtete der König Saul ihm nach dem Leben. Hierzu 1. Samuel 18, die Verse 6 bis 7. Es begab sich aber, als David zurückkam vom Sieg über die Philister, dass die Frauen aus allen Städten Israel herausgingen mit Gesang und Reigen, dem König unterjauzten, mit Pauken und mit Zimbeln. Und die Frauen sangen im Reigen und sprachen, Saul hat 1000 erschlagen, aber David 10.000. Hierzu noch Kapitel 18, Vers 8. Da ergrimmte Saul sehr. Und das Wort missfiel ihm, und er sprach, sie haben David 10.000 gegeben und mir 1.000. Ihm wird noch das Königtum zufallen. Ja, wie recht er hatte. Das Volk hatte es gut mit David gemeint, aber David hat es viele Probleme eingebracht. Da scheint nun dieser kleine und schmächtige Junge von den Mächten des Königs und seinen Umgebenden völlig schutzlos und hilflos ausgeliefert zu sein. Aber Gott macht keine Fehler. Er hatte David ganz bewusst ausgewählt. David hatte eine Stärke, die stärker ausgeprägt war als die seiner Brüder. Ja, und ich glaube sogar, im ganzen Volk war diese Eigenschaft einzigartig. Sein Vertrauen auf Gott. Das war seine Gewissheit. Wenn Gott mir beisteht, dann werde ich siegen. Das war bei seiner Arbeit als Hirtenjunge so. Das war auch so, als er seine Brüder besuchte. Er besuchte sie an der Front im Kampf gegen die Philister. Als der Riese Goliath das Volk verhöhnte und David die Herausforderung annahm und ihn mit einfachen Mitteln besiegte. 1. Samuel 17, Vers 45 und 46. David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Schild. Ich aber komme im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israels, das du gehöhnt hast. Heutigen Tages wird dich der Herr in meine Hand überantworten, dass ich dich schlage und nehme dein Haupt von dir und gebe die Leichname des Heeres der Philister heute den Vögeln unter dem Himmel und dem Wild auf Erden, dass alles Land inne werde, dass Israel einen Gott hat. Ja, das muss man erst mal bringen. Wir wissen, wie die Geschichte ausging und wie die Geschichte Davids weiterging. Er wurde König. Am Ende siegt der Herr. Ganz egal, welche Feinde sich gegen uns stellen und was wir erdulden müssen. Der zum Eingang der Predigt gelesene Psalm macht aber eines klar. Der im Glauben und Vertrauen starke David hatte Zeiten, in denen er sich alleine fühlte, in denen er zweifelte, in denen er nach Gott rief, wie ein kleines Kind aus der Dunkelheit der Nacht nach seinen Eltern ruft, vor Angst. Dieser David hatte Zeiten, in denen er sich völlig alleingelassen fühlte. Er fühlte sich verspottet von den Leuten. Ihn berührte es, wenn ihn die Leute verspotteten. Unglaublich. Wir sollen doch an Jesu Seite gehen, über ihn reden, uns als seine Jünger zu erkennen geben. Wir sollen nicht darauf achten, was die Leute sagen. Wir sollen uns doch nicht dafür schämen. Aber es ist doch nur menschlich. Es tut doch weh, wenn uns die Leute niedermachen. Und ja, es darf uns auch berühren. David ist uns hier ein gutes Beispiel für Menschlichkeit. Dafür, dass die menschliche Seite auch mal durchbricht. Es soll für uns ein Trost sein. Als Teenager wurde ich häufiger mal zu Straßeneinsätzen bedrängt. In der Heimatstadt, da wo mich viele kennen. Schnell wurde getuschelt, dass ich in irgendeiner Sekte bin. Ich wollte da nachher nicht mehr mit und musste mir dann anhören, dass sich der Herr Jesus dann sicher auch für mich schämt, wenn ich mich für ihn schäme. Und manchmal glaube ich, dass die, die in diesem Umfeld groß geworden sind, auch ein wenig traumatisiert sind. Aber alle diese Erinnerungen kommen in mir hoch, wenn ich diesen Text lese. Oft habe ich mich gefragt, was ich wohl für ein schlechter Christ sei, dass mein Herz wohl nicht genügend brennt. David, der als gestandener, gottesfürchtiger Mensch unter dem Gespott leidet, ist mir an dieser Stelle ein großer Trost. Anfechtungen kommen. So lesen wir hier in Vers 12 und 13, als ich Trauer trug, gossen sie ihren Spott über mich aus, selbst im Rathaus schwatzen sie über mich und im Wirtshaus bin ich der Spottgesang. Ja, ganz sicher hat David Dinge erlebt und war in Situationen, die emotional noch viel belastender waren als das, was ich erlebte und erlebe. Es ging um sein Leben und er war auf der Flucht. Aber Gott legt immer so viel auf, wie wir tragen können und nicht mehr. Der Psalm ist in der Lage, richtig mitzufühlen, mitzuerleben, in welcher emotionalen Tiefe sich David befand. Vers 3: Ich versinke im strudelnden Moor, meine Füße verlieren den Grund, ich bin in tiefe Wasser geraten, die Strömung reißt mich weg. Anders übersetzt steht auch: Ich versinke im tiefen Schlamm. In Wasser könnte man schwimmen, im Schlamm ist das hoffnungslos, sich abzumühen. Der Schlamm zieht seine Opfer unwiderstehlich hinab, es ist aussichtslos. Hier kann man sich alleine nicht mehr retten, doch David tut das einzig Richtige. Vers 14: Doch an dich, Jahwe, richte ich mein Gebet, denn bei dir ist immer Gnadenzeit. Hilf mir, Gott, denn deine Güte ist groß. Erhöre mich, denn auf dich ist Verlass. Ziehe mich aus dem Schlamm, lass mich nicht versinken, rette mich vor meinen Hassern, ziehe mich aus tiefen Wassern, sonst spült die Strömung mich fort. Der Strudel zieht mich in die Tiefe und die Grube schließt sich über mir. Ja, so muss es sein. Wie oft wissen wir nicht, wie wir die Aufgaben bewältigen sollen? Wie oft steht uns das Wasser bis zum Hals und wir suchen Hilfe? Aber in erster Linie bei uns selbst. Wir verlassen uns auf uns selbst, häufig auch deswegen, weil wir anderen nicht zur Last fallen wollen oder weil wir anderen das nicht zutrauen, dass sie die Fähigkeiten besitzen, uns eine Hilfe zu sein. Das mag sein. Häufig denke ich, bevor ich es anderen erklärt habe, wie ich das haben will, dann mache ich es lieber selbst. Dann ist auch das Ergebnis so, wie ich es mir vorgestellt habe. Oder aus anderen privaten und psychischen Problemen oder auch beruflichen Problemen kann mir eh keiner helfen. Aber unser Gott, warum scheuen wir uns, ihn anzurufen? Er macht es doch immer so, wie wir es brauchen und es am besten für uns ist. In der Bibel steht da extra eine Kurzwahlnummer, so ganz ohne Vorwahl, für den direkten Draht zu unserem himmlischen Vater. Wer kennt sie? Okay, Draht für die Jüngeren unter uns ist ähnlich wie ein Handy, nur angebunden. Wer kennt die Nummer? Da ist die 5015, Psalm 50, Vers 15. Und rufe mich an in der Not, so will ich dich retten. Aber es geht noch weiter. So sollst du mich preisen. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Das kennen viele. Das ist eine schöne Zusage, die wir haben. Und viele Menschen, die in Not sind, greifen darauf zurück. Ich erinnere mich an die Zeiten des Golfkrieges, wie die Kirchen voll waren zum Gebet. Plötzlich hatten die Menschen Angst und in ihrer Not haben sie Gott angerufen. So weit, so gut. Gott ist tatsächlich der Einzige, der über den Mächtigen dieser Erde steht und deren Handeln lenken kann. Wer sich aber auf die Zusage Gottes verlassen will, wer das Recht in Anspruch nimmt, Gott, unseren himmlischen Vater, in der Not anzurufen, um errettet zu werden, der soll sich aber auch den gesamten Psalm vor Augen halten. Der Gott den Vater anruft, soll neben den Zusagen Gottes auch den Anspruch Gottes an uns vergegenwärtigen. Vers 14, das ist also der Vers davor. Opfere Gott Dank und bezahle dem Höchsten deine Gelübde. Und dann kommt erst der Vers 15 und rufe mich an in der Not. Okay, das ist Altes Testament. Wir sind frei vom Gesetz durch Jesus Christus und das Gesetz hat Jesus für uns erfüllt. Aber dann ist der zweite Teil des Verses umso wichtiger für uns. Und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, so sollst du mich preisen. In Lukas 11, Vers 9 steht, und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Das sind Worte Jesu, die hier für mein Empfinden eher sogar ausdrücken, dass wir zu Jesus mit viel alltäglicheren Nöten kommen können, als das, was David hier beschreibt. In Vers 69 befasst sich mit dem Rufen aus einer tiefen Not. Wenn unser Vater schon unsere einfachen Dinge erhört, so wird er sicher die Schreie aus der tiefen Not hören. Du kannst dir ganz sicher sein, Gott hört dich und Gott hört dich. Als ich die vergangene Woche vor mir hatte, die einige Herausforderungen für mich bereithielten, die eigentlich hätte meine Herbsturlaubswoche sein sollen, fühlte ich mich auch ein wenig so, als würde mir das Wasser bis zum Hals stehen. Wir Menschen stehen manchmal unter Stress, wo der ein oder andere sagen würde, das ist doch kein Stress. Und den meisten Stress machen wir uns doch eh selbst. So möchte ich auch daran erinnern, dass Stress häufig ein Empfinden ist. Wie dem auch sei, in der letzten Woche irgendwie keine Zeit, Beruf, familiäre Herausforderungen. Und dann fragte noch ein Freund, wann wir uns denn endlich mal wieder sehen. Und das ist für uns oder für mich, der Sonntagnachmittag ist da immer die beste Zeit für mich. Okay, so lautete dann auch mein Terminvorschlag. Jetzt ist aber auch der Sonntagnachmittag immer die Zeit, in der ich die Predigt für den nächsten Sonntag vorbereite. Und zack, schon wieder Druck. Wann soll ich nun die Predigt vorbereiten? Kennt ihr das? Da packen wir unsere Zeit auch immer so voll. Aber ich dachte, ja, er braucht mich jetzt und ich kann schon wieder keine Zeit sagen. Dann ist es manchmal so, dass unser Vater im Himmel auf uns achtet. Gut, er könnte uns krank machen, dann haben wir Ruhe und Zeit für uns. Aber in meinem Fall wäre das wohl eher unpraktisch. Dann hätte hier heute jemand anders stehen müssen. Oder die Zeit zur Vorbereitung wäre noch knapper gewesen. Der Plan Gottes war irgendwie anders. Als ich dann heimkam, hier vom Gottesdienst, hatte ich eine Nachricht auf meinem Handy. Andi, klappt heute nicht, liege krank im Bett. Es war nur ein kleiner Schnupfen und am Freitag habe ich ihn dann doch besucht. Aber manchmal ist das so. Dann hatte ich eine zweite, nur doch eigenartige Führung. Die ist jetzt unabhängig von diesem Zusammenhang. Dennoch möchte ich sie gerne erwähnen. Wenn ich eine Predigt vorbereite, dann richte ich mich nach der Losung. Ich nehme so gut wie immer den vorgeschlagenen Predigttext. Der war für mich der Psalm 69. Als ich mich am Sonntag mit Norbert über meine Schwierigkeiten zu dem Text unterhalten habe, und Frank, der kam dann auch noch dazu, da stellte sich heraus, dass ich mich total vertan habe. Statt den Predigttext aus Mose, der Text, den ihr in der Lesung gehört habt, habe ich den Psalm 69 als Predigttext gewählt. Statt ein Versprechen Gottes und einen neuen Bund, ein Psalm, der darüber berichtet, wie einem Menschen das Wasser, der Schlamm bis zum Hals steht. Heute würde man es vielleicht noch drastischer ausdrücken. Ja, im Ruhrgebiet darf man sagen, wenn einem die Kacke bis zum Hals steht, dann soll man nicht auch noch den Kopf sinken lassen. Das ist allgemein bekannt und das ist ein Sprichwort aus dem Volksmund. Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht, hilft es auf jeden Fall, den Kopf zu heben und zu dem Einzigen zu blicken, der uns wirklich Hilfe geben kann. Wer weiß schon, warum ich diesen Text auswählen musste? Ich weiß es nicht. Es wird seinen Grund haben. Was beim Lesen des Psalms noch auffällig ist, oder ja, dass David Gott noch gewissermaßen versucht, unter Druck zu setzen. Mein Herr, Jahwe, Allmächtiger, lass nicht zu, dass die, die auf dich hoffen, enttäuscht werden durch mich. Du Gott Israels, lass nicht zu, dass die, die dich suchen, beschämt sind wegen mir. Und im Vers davor bekennt David noch seine Vergehen. Du kennst meine Torheit, Gott, und meine Vergehen sind dir bekannt. Ein wenig klingt das so, dass David seine eigenen Vergehen bekennt und eingesteht, dass er den Schlamassel verdient hat. Aber zur Ehre Gottes wäre es ja gut, wenn er ihm hilft. An solchen Stellen frage ich mich manchmal, wer wir eigentlich sind, dass wir Gott gute Ratschläge geben, dass er schließlich auch was davon hat, wenn er uns hilft. Ja, zum einen glaube ich, dass viele Dinge, die uns zum Besten dienen, am Ende Gott verherrlichen. So wie es auch im Psalm 50, Vers 15 steht, und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, so sollst du mich preisen. Also steht hier, dass uns geholfen wird und dass mit dem Preisen eine direkte Verbindung besteht. Und zum Zweiten sehe ich hier, dass der Grund der Misere, in der David gerutscht ist, auch mit der treuen Nachfolge Gottes in Verbindung steht. Und das ist vielleicht eine etwas andere Basis, von der David hier kommt. Ein weiterer Aspekt in diesem Psalm findet sich in der Verbindung zum Neuen Testament wieder. Der Psalm 69 wird auffällig häufig im Neuen Testament zitiert und wird oft als prophetischer Psalm im Blick auf Jesus gedeutet. Jesus war schuldlos und musste leiden. Er litt Schmerzen an der Seele und am Leib, die sich bis zum Tode am Kreuz zuspitzten. er, der selbst ohne Sünde ist, wurde für uns zur Sünde gemacht. Jesus stand damals trotz seiner Menschwerdung auf dieser Erde im ständigen Kontakt zu seinem Vater. Er rief ihn in seiner Not an, bis seine Augen trüb wurden und seine Kehle heiser. Wenn nicht ihm, wem soll es sonst zugestanden werden, mit seinem Vater zu verhandeln? Wir haben uns heute nicht mit dem gesamten Psalm 69 befasst, sondern nur mit der ersten Hälfte. Aber auch hier finden wir schon Passagen, die wir in der Leidensgeschichte Jesu wiederfinden. Vergleichen wir den Vers 5 mit Johannes 15, Vers 25. Das ist also erstmal Psalm 69, Vers 5. Ich habe mehr Feinde als Haare auf dem Kopf und sie hassen mich ohne Grund. Die mich vernichten wollen, sind mächtig. Sie zwingen mich herauszugeben den Raub, den ich nie nahm. Jetzt Johannes 15, Vers 25. Aber es musste so kommen, damit sich erfüllt würde, was in ihrem Gesetze steht. Sie haben mich ohne Grund gehasst. Jesus unterrichtet hier seine Jünger über die Zusammenhänge und Gründe, warum Jesus leiden muss und ihnen selbst auch noch vieles bevorsteht. Ja, und dann kennen wir die Begebenheiten, als Jesus in den Tempel kam und auf dem Tempelgelände die Geldwechsler und Händler sah. Johannes 2, die Verse 14 bis 17. Auf dem Tempelgelände sah er Geldwechsler sitzen und Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften. Da machte er sich eine Peitsche aus Stricken und jagte sie alle mit den Schafen und Rindern aus dem Tempel hinaus. Die Münzen der Wechsler fegte er auf den Boden und ihre Tische kippte er um. Den Taubenverkäufern befahl ihr, schafft das weg von hier und macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Seine Jünger erinnerten sich dabei an das Schriftwort, der Eifer um dein Haus wird mich verzehren. Lesen wir hierzu Psalm 69, Vers 10. Denn der Eifer um dein Haus ist wie ein Feuer in mir, und wenn sie dich beschimpfen, trifft es mich tief. Weiter in Vers 22, außerhalb des heutigen Textes steht, ins Essen haben sie mir Galle gegeben und Essig für meinen Durst. Und das kommt uns auch irgendwie bekannt vor, nicht? Ich bin überzeugt, dass viele Aspekte dieses Psalms wichtig für uns sind. Wir dürfen zum einen wissen, dass ein Mensch, der Gott in allen Dingen vertraut, ihm dient, seine Weisungen achtet und auch in Notlagen geraten kann. Dass es in den Notlagen aber wichtig ist, nicht zu vergessen, an wen wir uns wenden können und müssen. Und wenn wir darauf vertrauen können, dass er uns in allen Notlagen auch befreien kann. Manchmal auf eine Art und Weise, die wir so nicht auf dem Schirm hatten. Der zweite Aspekt ist für uns aber auch wichtig. Damit meine ich, dass wir erkennen, dass das Neue Testament, das Evangelium vom Retter Jesus Christus, nicht vom Alten Testament zu lösen ist, sondern dass das eine auf dem anderen aufbaut. Unser Gott ist in beiden Testamenten derselbe. Er ist der Heilige, der die Sünde hasst, der, vor dem kein Mensch bestehen kann. Der Gott, der Opfer fordert, der die Erfüllung des Gesetzes fordert, bis auf Punkt und Komma. Und wenn wir eine Kleinigkeit davon übertreten, sind wir seiner nicht würdig. Wir sind zum Tode verdammt. Dieser heilige Gott hat uns aber seinen lieben Sohn gesandt, der für uns zur Sünde wurde. Er hat Jesus gesandt, der für uns das Gesetz erfüllt hat, damit wir davon befreit sind. Von uns wird nichts weiter verlangt, als das Geschenk anzunehmen, an Jesus Christus zu glauben und ihm nachzufolgen, von ihm zu lernen und seine Botschafter zu sein. Das ist eine unendliche Befreiung für uns. Diese Befreiung können wir nicht verstehen, wenn wir nicht das Alte Testament kennen, wenn wir nicht die Ansprüche des heiligen Gottes kennen. Was liegt nicht näher, als dass eben David in dieser Weise prophetisch ist. David als der Stammvater, aus dessen Geschlecht Jesus auch hervorgekommen ist. Mich beeindrucken diese Zusammenhänge immer wieder. Das zeigt mir, dass neben all den Bibelauslegungen, die wir von Menschen haben, Menschen, die uns immer wieder versuchen, die Bibel zu erklären, auch wissenschaftlich, am Ende erklärt sich die Bibel doch selbst. All diesen Geheimnissen kommen wir aber nur dann auf die Spur, wenn wir uns mit der Bibel, mit Gottes Wort eingehend befassen. Es macht aus meiner Sicht wenig Sinn, wenn wir uns mit einzelnen Zitaten zufrieden geben. Sätze, die manchmal aus dem Zusammenhang herausgerissen einen für uns schönen Sinn ergeben. Ein Sinn, der oft ganz anders erscheint, wenn wir ihn im Zusammenhang lesen. Psalm 50, Vers 15. Und rufe mich an in der Not, so will ich dich retten. So sollst du mich preisen. Und rufe mich an. Der Vers fängt also mit einem Und an. Beachtet bitte immer den Zusammenhang. Amen.